Das Raja Sutra von Francesco di Urbontris. Frei nach dem Original zu Kunchum, übertragen, kommentiert und ergänzt. Herausgegeben im Privatdruck Druckerei Pennino, Winselt im Jahre 1039 nach dem Falle Bosporans. Zum Geleit. Weit gereist nennt man mich heute und das zu Recht. Doch meine Liebe, sowohl zu den Frauen als auch zur Sagenwelt der Thulamiden, begann einst am selben Ort. Ausgerechnet auf den Zyklopeninseln traf ich sie, die Tochter eines unverschämt wohlhabenden Thulamiden. Unerreichbar schien mir die schöne Zuleika, deren Anmut und Tugend sich mit all den Kostbarkeiten aus der Schatzkammer Schafirs des Prächtigen nicht aufwiegen ließe. Jungfräulich war sie jedoch schon lange nicht mehr, das sollte ich mit meinen 15 Lenzen am eigenen Leib erfahren. Sie war es, die mich in die Kunst der Liebe einwies, als sie mich benutzte, um ihre Lust zu stillen. Nicht nur war ich ihr ein williger und für mein Alter sehr leistungsfähiger Gespiele, wie ich meinen will. Ich trank auch jeden Laut der Lust und jedes Wort von ihren Lippen, erbaute ihnen einen Schrein in meinem jugendlichen Herzen und halte sie dort bis heute in Ehren. Immer aufs Neue zog es mich nach diesem Erlebnis hinaus in die Welt. Ich wagte mich jenseits der sicheren Castellos unserer geliebten Heimat und wahrlich, ich habe wenig ausgelassen, wenn das Abenteuer lockte. Und damit meine ich die Raja-gefällige, erotische Versuchung. Besonders aber hat mich dank Zuleikas hingabevoller Liebkosung die Lehre berührt, die sie zu immer neuen Spielarten der Lust inspirierte und aus der sie mir in der kehlig gurrenden Sprache ihre Ahnen vorlas, wenn es mich vor lustvoller Vorfreude schier zerriss. Das Raja Sutra. Auch wenn ich Zuleika nach einem Sommer ziehen lassen musste, denn sie war, soweit ich weiß, einem Edlen in Fasar versprochen, hatte sie ein Feuer tief in meinem Innern erweckt, das noch weit verzehrender brannte als das in meinen Lenden. Wie ein Besessener studierte ich fortan die Sprache der Liebe, das alte Thulamidia. Ich lauschte den Geschichten der Haimamudim und der Haremsdamen und folgte mit wachem Blick den bebenden Hüften der thulamidischen Zaubertänzerinnen, die man voller Bewunderung Charizadim nennt. Immer wieder las ich in verschiedenen Ausgaben des Raja Sutras, bis mir schließlich sogar das Studium der allerersten Ausgabe gestattet wurde, die im Tempel der Göttin in Kunchum ruht. Größte Bekanntheit hat dieses Buch für seine expliziten Liebesdarstellungen in Wort und Bild erlangt, doch es ist sehr viel mehr als das. Es ist ein Ratgeber für das Leben und die Liebe gleichermaßen, voller Inspiration und Wahrheit und erfüllt vom Gedanken an die Leidenschaft und Hingabe, welche die stutengleiche Göttin uns mitgegeben hat. Allerdings ist der Text alles andere als zugänglich für den unbedarften Leser, und weil mir seine Botschaft so sehr am Herzen liegt, habe ich lange Jahre an einer Ausgabe gearbeitet, deren Inhalt sich auch jenen erschließen möge, die des Ur-Thulamidias nicht mächtig sind. Hekatomben von Kommentaren und Fußnoten später, die es brauchte, um auch den zeitgeschichtlichen und kulturellen Kontext des Werkes zu verstehen, war noch immer kein Ende meines Lebenswerks in Sicht. Meine überaus akademische Herangehensweise erfüllte mich jedoch nicht mit annähernd der Befriedigung, die ich mir erhofft hatte. Wie sollte mein Text die Freuden des Raja Sutras und seine Weisheiten vermitteln, wenn nur die Gelehrtesten meinen Ausführungen folgen konnten? Ich besann mich also auf den Ursprung meiner Leidenschaft zurück, den Augenblick, der mich brennen gemacht hatte für dieses Werk. Ich zog wieder aus, lebte und liebte und schrieb nieder, was mir am wichtigsten erschien. Den Kern bilden dabei die Lehren des Urwerks, welche ich persönlich ergänzt und hesindegefällig hinterfragt habe, um meine Schlüsse mit Raja-gefälliger Liebe und Leidenschaft niederzuschreiben. Ergänzt wurde dieser Band durch die von der zauberhaften und expliziten Bildsprache des Originals inspirierten Illustrationen des von den Göttern beschränkten Elrem al-Moran. Er porträtierte schon so manche Haremsrose im Land der ersten Sonne und neben den Schönsten der Schönen stand ihm auch so mancher erhabene Modell. Für mich hatte den Geist meiner Herzenslehren wahrhaftig wunderbar eingefangen, doch möget ihr, werte Leserin, werter Leser, nun selbst entscheiden. Mein herzlicher Dank gilt der Kirche der Lieblichen, ganz besonders ihre Gnaden Reschalia Aidjer Khalil und Nestario Danaos, die mich auf meiner Suche stets erleuchtet haben. Gegeben zu Winselt, 1039 Bosporans Fall. Francesco di Urbontris. Kapitel 1 Grundlagen des Glaubens und der Liebe. Über das Raja Sutra. Raja Sutra bedeutet in wörtlicher Übertragung Rajas Lehre. Wann genau es ursprünglich verfasst wurde, darüber streiten die Gelehrten bis heute. Der Foliant, der mein eigenes Werk inspirierte, gehört mit rund 700 Götterläufen sicher zu den ältesten seiner Art, und er kann heute noch im Kunchoma-Tempel besichtigt werden. Das alte Tulamidia, in welchem die Texte gehalten sind, lässt aber Kundige den Ursprung der Schriften in der Gegend um Palmyramis vermuten. Auf 160 Seiten werden darin nicht nur die überaus bekannten Liebesstellungen in Wort und Bild gezeigt, mit denen man Raja huldigen kann, es ist doch ein Ratgeber für alle Dinge rund um die Liebe und die Leidenschaft. Hier wird mit genauso selbstverständlicher Explizitheit vom Zusammenleben im Harem oder zwischen Mann und Frau geschrieben, wie von der Vereinigung zweier oder mehrerer Leiber, um in den Armen der Göttin Erfüllung zu finden. Die Ausgabe in Kunchum muss als die älteste gelten, welche die Zeit überdauert hat. Doch es gibt noch etwas mehr als eine Handvoll Exemplare, die ähnlich alt sind und nur geringfügige Abweichungen aufweisen, sei es im Wortlaut, der Handschrift oder der Bebilderung. Anzunehmen ist, dass sie nicht etwa auf eine gemeinsame Urschrift zurückzuführen sind, sondern dass das Raja Sutra eine neu kompilierte Ausgabe wesentlich älterer Schriften darstellt. Besonders die geschilderten Gebräuche stützen diese Annahme, da man hier kleine Abweichungen feststellen kann, je nachdem, in welcher Region eine solche alte Ausgabe vorliegt. Auch wenn es bis heute zahllose Auszüge und Abschriften gibt, von denen viele sehr kunstvoll und mit großer Liebe fürs Detail angefertigt wurden, so lohnt sich doch ein Blick in eine der ältesten Ausgaben, die diese inspirierten. Reich bebildert kommt die Ausfertigung im Kunchoma-Tempel daher. Mit schwungvoller Kalligraphie wurden Worte zu Bildern gewebt wie ein kostbarer Teppich, und weitere Bilddarstellungen ergänzen das Werk, dessen Erscheinung und Inhalt gleichermaßen auf ein harmonisches Miteinander ausgerichtet sind. Ich habe viel Schönes erlebt auf meinen unzähligen Reisen und Abenteuern, aber nie war es so sinnlich, mit den Fingern über altes Pergament zu fahren, wie bei der Lektüre des Raja Sutra. Die mitreißende Atmosphäre des Tempels und die ausgesprochene Gastfreundschaft dort tragen ihr Übriges dazu bei, dass ich eine Lektüre vor Ort nur empfehlen kann. Eine wichtige Notiz sei mir noch erlaubt, bevor ich euch die Zeilen dieses Buches erkunden lasse. In den Ptolemidenlanden hat in weiten Teilen das strenge Patriarchat den Blick seiner Bewohner und dementsprechend auch die Schriften des Raja Sutra geprägt. In den alten Texten werden daher oft Rollenbilder von Mann und Frau vermittelt, die unseren zeitgenössischen Vorstellungen sehr entfremdet sind. Um den ursprünglichen Geist der Schriften beizubehalten, habe ich hier jedoch nur selten eingegriffen, denn es hätte den Charakter des zugrunde liegenden Werkes nachhaltig verfälscht. Ich bitte daher alle streitbaren Damen um Verzeihung, die sich so in dieser Betrachtung nur selten wiederfinden werden. Ich hoffe jedoch, dass es auch Ihnen Inspiration sein mag, und ich bin sicher, dass auch hier das Raja Sutra mit einigen Überraschungen aufwarten kann. Glaube, Macht und Lust. Was muss ich euch, werte Leserinnen, werter Leser, über die schöne Göttin erzählen, wo wir ihre erhabene Nähe doch alle erfahren dürfen? Im täglichen Zusammensein der Geschlechter, in der leidenschaftlichen Hitze des Liebesspiels und beim Blick in ein innig geliebtes Antlitz spüren wir ihre Nähe und sind ihr so sicher vertrauter als nach jeder noch so leidenschaftlichen Predigt. Wenn unser Körper in Ekstase erbebt, ist ihr dies Gebet genug und sie empfängt uns mit offenen Armen. Der Glaube an die Leidenschaft ist sicher auch die treibende Kraft hinter jenen gewesen, die einst alte Schriften über die Liebe sammelten. Ganz frei von der Prägung durch alte Bräuche und Vorurteile, Machtpolitik und Praktiken, die wir heute mit deutlich kritischeren Augen betrachten mögen, ist dieses Werk jedoch nicht. Ich habe aber explizit auch solche Themen für diese Zusammenstellung gewählt, um ein unverfälschtes Bild zu vermitteln. Und natürlich gebe ich mich nicht der Illusion hin, die Aufmerksamkeit des Lesers mit Plattitüden zu fesseln, die er jeder Drittabschrift ebenso entnehmen kann. Nehmt meine Warnung also an dieser Stelle ernst, wenn ich euch sage, dieses Buch wird fraglos euren Horizont erweitern und euch viele kluge Ratschläge an die Hand geben, Inspiration bieten und euch Lust bereiten. Nicht alles jedoch, was ich im Folgenden schildern werde, ist zur Nachahmung empfohlen. Die innere Göttin erwecken. Auszug aus dem Raja Sutra, Ausgabe zu Kunchum, um 345 Bosporans Fall. Der Schlüssel zu deiner Lust ist die Göttin in dir, deren Leidenschaft du erwecken musst. Gelingt es dir, wird ihre Ekstase dich auf einer Woge der Lust heben und dich hinforttragen, hinauf zu ihren höchsten Gipfeln. Aber wie genau könnt ihr diese Göttin in euch finden und sie erwecken? Offenkundig ist in jedem Fall, dass hier die liebliche Raja selbst gemeint sein muss. Doch wie findet ihr als einfache Sterbliche Zugang zu ihrer göttlichen Gnade? Wie erweckt ihr die Leidenschaft und erlebt die Lust am eigenen Leib? Die gute Nachricht ist, der Funke dieser Leidenschaft wohnt uns allen inne, wie Raya es in ihrer göttlichen Gnade gefügt hat. Sie zu erwecken, das hingegen ist unsere Aufgabe, und was ein Feuer zu entfachen vermag, hängt sehr von persönlichen Vorlieben ab. Wichtig ist hierbei vor allem, dass ihr euren Körper kennenlernt, sei es im Liebesspiel mit euch selbst oder durch die Hilfe anderer. Ich selbst hatte das Glück, durch Zuleika mit einer ebenso weisen wie erfahrenen Lehrmeisterin gesegnet zu sein. Vielleicht vermögt auch ihr, eine solche Person zu finden. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, nicht einen Herzschlag lang zu zögern und einen Tempel der Göttin aufzusuchen. Ihre Geweihten verstehen sich geradezu formidabel darauf, diesen göttlichen Funken zu entfachen. Wenn ihr dem aufgezeigten Weg dieser Schriften folgt, werdet ihr, egal ob Mann, Frau, Jugendlicher oder Greisin, ihn spüren, den göttlichen Funken in euch, der euch den Weg durch die Finsternis weist, hin zu eurer inneren Göttin. Meine innere Göttin ist jene, die als Herrin der Leidenschaft in den Tulamidenlanden verehrt wird. Raja Ushtamar, die mystische Herrin von Ekstase und Rausch, dargestellt häufig als mehrbrüstiges Fabelwesen aus Mann und Frau mit einem mächtigen, aufgerichteten Phallus. Ihr Wesen ist es, welches die Schriften des Raja Sutras prägt, und dies solltet ihr euch bei der folgenden Lektüre stets vor Augen halten. Ihre Leidenschaft ist wild und rauschhaft, ungezügelt und ungehemmt. Sie kennt weder falsche Scham noch Scheu, lebt ihre Lust und stöhnt und schreit sie in die Welt hinaus. Sie ist mein Ideal, sie ist es, die ich um mich und in mir spüren will, wenn ich Liebe empfange und gebe. Vom Segen der Keuschheit. Hat Hesinde ihm den Verstand genommen oder ist die Hitze der Wüste daran schuld? Immer wieder ernte ich irritierte Blicke, wenn ich eröffne, dass mein Weg zur Ekstase ausgerechnet über die Keuschheit führt. Um unnötiger Verwirrung vorzubeugen. Keusch ist, wer dem Geschlechtlichen entsagt. Doch warum rät euch ein Leitfaden der Liebe und Leidenschaft zu Enthaltsamkeit? Überarbeiteter Auszug aus dem Tagebuch des jungen Fran, 1005 Bosporans Fall. O Raya, ich begehre Zuleika so sehr. Ihr Oheim wird mich entmannen lassen, wenn er mich noch einmal in ihrer Nähe sieht. Ich kann einfach nicht vergessen, wie wunderschön sie im Bade anzuschauen war, das duftende Rosenwasser auf ihrer Haut, die hell war wie Milch, in die etwas Tee gegossen wurde, ihre weichen Brüste und die üppigen Hüften, der duftende Schoß voller zarter, schwarzer Locken. Stundenlang könnte ich meine Lanze bearbeiten, wenn ich nur daran denke, wie sie seufzend ins Badewasser gleitet. Trinken würde ich es, wie Mutter den Bosporania, den sie so sehr liebt, mit einem Ausdruck von Glückseligkeit auf meinem Gesicht. Aber nein, ich will standhaft sein, wie sie mir geraten hat. 9 Tage und Nächte soll ich warten, bis der Zorn des Oheims verraucht ist und sie sich zu mir stehlen kann. Als 3 davon verstrichen waren, wagte ich kaum mehr, etwas anderes zu tragen als die lockere Tunika der Zyklopen, so sehr pochte mein Schritt nur bei dem kleinsten Gedanken an sie. Mir kamen sogar unzüchtige Gedanken, wenn ich die Schafhirten sah, die ihre Tiere hinaus auf die Wiese trieben. Inzwischen aber bin ich nicht mehr der Sklave meiner Gelüste. Ich beherrsche sie und werde mich aufsparen für meine Zuleika. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Noch 3 Nächte. Nun, da ich euch, werte Leser, derart intime Einblicke in mein Leben gewährt habe, von denen im Übrigen noch einige folgen werden, denke ich, wir sollten etwas vertrauter miteinander werden. Im Folgenden verwende ich daher das vertrauliche Du, wie es unter Tulamiden in den am meisten verbreiteten Dialekten üblich ist. Was also lernen wir aus dem Martyrium eines jungen Burschen, der Feuer und Flamme für seine Liebe war und vor Lust fast verging? Entsagst du in vollem Bewusstsein der körperlichen Lust, so wirst du sie hernach umso erfüllender empfinden. Wie beim Aufstieg auf einen gewaltigen Gipfel, bei dem du zuvor ein tiefes Tal durchwandern musst, kannst du dich so in neue Höhen der Lust aufschwingen. Der Weg dorthin ist steinig und voller Entbehrung, und doch wird dich der Ausblick und die Nähe zu den Göttern belohnen, wenn du schließlich den höchsten Punkt erreicht hast. Der Göttin ein Greuel ist jedoch die Askese, bei der man allem entsagt, was den Körper erhält und Freuden spendet. Verzichte also stets nur auf das, was dir angemessen erscheint und was du Körper und Geist zumuten magst. Deine Zustimmung klingt in deinem Sein und du willst stets, dass der Klang der Sphären in diesen widerhallt, als seist du wahrlich rein. Die hohe Kunst der Meditation. Sehr hilfreich beim Wahren der Keuschheit und allgemein dem Liebesleben zuträglich ist die Meditation. Hierzu bietet das Raja Sutra gleich mehrere Instruktionen, eine besonders praktikable und hilfreiche will ich daher im Folgenden ausführen. Suche einen Ort der Stille oder einen Tempel der Göttin auf, so einer in der Nähe ist. Am besten bettest du deinen Körper auf weiche Kissen oder einen Teppich. Räucherwerk von Harzen, Hölzern oder Kräutern mag helfen, den Geist zu öffnen. Besonders empfehlen kann ich Wacholder, weißen Salbei, Zedernholz oder Duftöle von Lotos oder der wilden Azilha-Rose. Der Wagemutige mag auch eine Prise Alfana oder Orchideenstaub hinzugeben. Nimm aber keinesfalls Chiriacha, das in der Kom weit verbreitet ist. Es wird nicht umsonst auch bunter Eunuch genannt und mag sich nachteilig auf die Potenz des Mannes auswirken. Erhabener Lotos. Lasse dich auf einem bequemen, aber nicht zu weichen Kissen nieder und verschränke deine Beine, wie die Blüten des Lotos es tun. Dein linker Fuß ruht mit der Fußsohle nach oben auf dem rechten Oberschenkel. Deine andere Körperseite spiegelt dies. Deine Knie sollten das Kissen berühren, damit du stabil sitzt. Bist du nicht sicher in dieser Position, so kannst du auch nur einen Fuß nach oben lenken, den zweiten schiebe dann unter den anderen Oberschenkel. Diese Position nennt man auch den halben Lotos. Wichtig ist, dass du in dieser Haltung verweilen kannst, solange die Meditation andauert. Halte deinen Rücken aufrecht wie den Stamm einer gerade gewachsenen Zeder, sodass der Atem tief in deinen Leib strömen kann. Lege deine Hände offen auf deine Knie oder mit dem Handrücken darauf und forme sie zur Schale. Schließe deine Augen und kontrolliere deinen Atem. Atme tief ein und aus und spüre jeden Windzug auf deiner Haut. Setze deine Zungenspitze gegen den Baldachin deines Mundes und atme tief durch die Nase ein, während du in deinem Geist die Mutter rufst, auf Tulamidisch Um. Wenn du den Atem wieder durch die Nase entweichen lässt, erlaube, dass seine Worte Gestalt annehmen und sich in einem gedämpften, aber schwingenden Laut ihren Weg in die Wirklichkeit bahnen. Erfühle die Kraft und die Liebe, die dich durchströmt, und fühle dich der Göttin nah. Der perfekte Liebhaber und die perfekte Liebhaberin. Einige grundlegende Voraussetzungen, die dich zum perfekten Liebhaber oder einer perfekten Liebhaberin machen, will ich dir bereits hier schildern. Auch wenn sie kein Garant für Erfolg sind, so kannst du dir sicher sein, dass du bei den Damen oder den Herren zum Zug kommen wirst, wenn du sie beherzigst. Im Tulamedischen nennt man den Liebhaber oft Habib, eine Liebhaberin Habibi, was wörtlich Hibiskus bedeutet. Im übertragenen Sinne wird der für Männer beliebte Name jedoch häufig auch als Kosewort mit der Bedeutung Liebling gebraucht. Die verschiedenen Ausgaben des Rajasutras beschreiben erstrebenswerte Eigenschaften im Manne wie in der Frau, siehe dazu auch Kapitel 5. Darüber hinaus schildert die Schrift aber auch zahlreiche andere Tugenden und Ideale, denen du nahe kommen solltest. Je nach Region können hier deutliche Abweichungen beobachtet werden. Ich will jedoch die gebräuchlichsten davon nennen und kurz erläutern, denn sie geben uns wertvolle Hinweise, wie man dem anderen oder sogar dem eigenen Geschlecht begehrenswert erscheint und ihr Gegenüber für den Liebesakt gewogen macht. Eine Auswahl der interessantesten, aufregendsten und in meinen Augen das Liebesleben am stärksten bereichernden Praktiken will ich im Laufe dieses Bandes vorstellen. Zuvor jedoch ist es wichtig, einige Grundlagen zu vermitteln. Kunst, Wissenschaft und körperliche Ertüchtigung für den perfekten Liebhaber. Auszug aus dem Rajasutra, Ausgabe aus Talusien, vermutlich um 400 Bosporans Fall. Wenn sie tanzt, ist es, als habe Satinav selbst das Schiff der Zeit für einen Augenblick angehalten. Ihre breiten Hüften kreisen und bis in die zierlichen, schmuckklimpernden Finger bebt sie vor Spannung und lockt mich hinein in eine Welt aus Traum und Rausch. Wenn sie singt, so glaube ich, das Gurren der Tauben und das Zirpen der Zikaden zu hören, und ihre Stimme klingt so lieblich, dass es selbst einem gestandenen Mann Tränen der Rührung in die Augen treibt. Ich kann es kaum erwarten, dass sie mich erwählt, um ihren üppigen Körper zu liebkosen, mich in seiner Fülle zu vergraben und ihr Lust zu bereiten. Tanz, Musik und Gesang werden in den meisten Ausgaben des Rajasutras als erstrebenswerte Künste beschrieben, und dies ist kein Wunder, hat doch die Göttin Raya es so gefügt, dass ihre Beherrschung einen begehrenswerter erscheinen lässt. Besonders in den Tulamidenlanden gilt der verführerische Tanz der Frau, aber auch der ausdrucksstarke Tanz des Mannes als vielgelobte Kunst. Auszug aus dem Rajasutra, Ausgabe aus Gorien, 898 Bosporans Fall. Bemale den Körper deiner Habibi mit den Farben der Liebe. Ziere ihre Rundungen mit Ranken, Blüten, Gazellen und Bergantilopen. Schreibe deinen Namen auf ihren Körper und mache sie zu deiner Sklavin der Lust für eine Nacht. Selbst deine Ehefrau wird dich verehren und lieben und dir große Lust bereiten, denn du gibst ihnen das, was alle Frauen in deinem Harem spüren wollen, das Gefühl, die Einzige für dich zu sein. Auch die Kalligraphie und Malerei können Bewunderung und Begehren wecken. Sehr sinnlich ist besonders das Verzieren des Leibs eines Habibs mit dunklem oder rotem Henna. Hierbei wird die Farbe in verschlungenen Mustern direkt auf den Körper aufgetragen, was ein sehr nachdrückliches Erlebnis sein kann. Oft wird im Rajasutra auch das Tätowieren genannt, und auch wenn uns dies nur als barbarische Sitte von Bergvölkern oder den torfalschen Nordleuten bekannt sein mag, so kann das Stechen der Bilder sicher ebenso von Lust wie von verlockendem Schmerz geprägte Momente schaffen. Aus einem Brief des Fasara erhabenen Hajin ibn Rusef al-Haram an den Zaubersultan von Gorien um 985 Bosporans Fall. Seit 7 Nächten kann ich kaum schlafen, denn ohne Unterlass sitze ich vor dem Rätsel, das sie mir gestellt hat. Auf meine Frage, ob ich die hohe Kunst der Algebra oder gar Magie bräuchte, um es zu lösen, lachte sie nur glockenhell und fuhr fort, mich zu foltern, indem sie mir erzählte, welche Wonnen sie mir bereiten will, wenn ich es erst gelöst habe. Ich denke, die Geschichte, die Nahema mir erzählt hat, ist der Schlüssel, doch ich Sohn der Einfalt weiß mir nicht zu helfen. Deswegen ersuche ich dich um Hilfe, alter Freund, der du als Gelehrtester unter den Gelehrten giltst. Meine Tage auf dieser Welt sind gezählt, doch ich muss diese Frau besitzen, bevor ich mich dem Unausweichlichen ergebe. Neben einer magischen Begabung, die man hat oder eben auch nicht, sind Klugheit und Gerissenheit hoch angesehen in den Ptolemidenlanden. Das Ersinnen und Lösen von Rätseln ist daher äußerst beliebt und es wird beinahe ebenso leidenschaftlich gepflegt wie das Spinnen und Erzählen von Geschichten. Knobelaufgaben und hochkomplexe mathematische, sternkundliche oder ähnliche Rätsel halten nicht nur den Geist wach, sondern stellen den Habib auch auf die Probe, wenn man ihn nicht mit dem Schwert ausschicken kann oder will, damit er sich beweist. Auch die Kunst des Geschichtenerzählens hat eine ebenso uralte Tradition. Mit den richtigen Worten vermag ein kundiger Heimermut, so nennt man Geschichtenerzähler im Land der ersten Sonne, Bilder und Gleichnisse zu weben, die die Herzen seiner Zuhörer öffnen, das Feuer ihrer Lust entfachen oder schüren. Sehr nahe kommt sie damit der in unseren Gefilden sehr beliebten Dichtkunst, deren Zeuge man in Liebesdingen werden kann, wenn etwa wackere Ritter zur Minne schreiten oder junge Damen glühende Verse des Verlangens schmieden, denen ihr Angebeteter des Nachts vom Balkone lauschen kann. Auszug aus den Manuskripten von Manessipur um 500 Bosporans Fall. Alles Gold und alle Edelsteine meines Mannes gebe ich her, wenn ich doch nur jeden Tag den Koch haben könnte. Ich zerfließe schier vor Verlangen, wenn ich den Duft atme, den er mit seinen Speisen in den Palast trägt. Besonders mag ich es, wenn er scharf würzt, mit reichlich Knoblauch und dem hellen Pfeffer aus Aranien. Dann kann ich zumindest sicher sein, dass es beim Liebesspiel heftig und schweißtreibend zugeht, obwohl ich mit einem Ehemann gesegnet bin, der meist noch dröger dreinschaut als ein alterslahmes Dromedar. Da öffnete er die in Honig getränkten Feigen, dass sie dalagen wie das weibliche Geschlecht. »Schau«, sagte er und führte die Frucht zu seinen Lippen. »So musst du sie essen.« Als ihm Honig und Feigensaft von den Lippen troffen, wünschte ich mir, dass er seinen Kopf endlich in meinem Schoß vergraben möge. Kurioserweise wird auch die Kunst des Kochens häufiger als luststeigernde Kunst genannt, und sie gilt sowohl bei Frauen wie auch bei Männern als erstrebenswerte Eigenschaft, wie auch andere Schriften belegen. Zahlreiche Speisen gibt es, welche die Lust entfachen und Wonne bereiten, und allein schon der überaus sinnliche Vorgang der Nahrungsaufnahme kann wunderbar den Appetit für die folgenden Liebkosungen anregen. Auszug aus dem Rajasutra, Ausgabe aus Talusien, vermutlich um 400 Bosporans Fall. Eine Waffe muss er führen können, um dich zu verteidigen gegen Unbill. Ganz gleich, ob er eine scharfe Klinge führt, große List und Weisheit nutzt oder über Djinnenmacht gebietet. Achte daher darauf, dass du einen Habib erwählst, der Körper und Geist in Einklang hält. Die größte Klinge ist nichts in den Händen jener, die sie nicht zu führen verstehen. Als besonders erstrebenswerte Eigenschaft für einen Habib gelten zudem Überlegenheit und Wehrhaftigkeit. Diese sind jedoch auf verschiedenen Wegen zu erreichen und es bedeutet keinesfalls, dass nur kampfstarke Herren und Damen nach solchen Maßstäben als besonders gute Partie und damit als gute Liebhaber gelten. Vielmehr spricht aus solchen Quellen der damalige Geist der Zeit, denn Einfluss und Macht waren in diesen Tagen oft gleichbedeutend damit, sich behaupten zu können. Die Wahl der Mittel aber könnte unterschiedlicher nicht sein, und auch heute noch sagt man nicht umsonst, dass Macht, Einfluss und demonstrierte Stärke äußerst anziehend wirken können, und das natürlich nicht nur bei Männern.